Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr auch dabei seid. Heute fängt offiziell der Herbst an und ich möchte mit euch einen Spaziergang in den herbstlichen Wald hinein unternehmen. Wobei, diesen Herbstspaziergang, den hätten wir auch im Hochsommer schon haben können. Ich bin im Juli vom Nordosten Deutschlands in den südwestlichen Zipfel gereist, mit Stopps da und dort, und überall dasselbe Bild. Gelb-braune Blätter an den Bäumen und raschelndes Laub unter den Füßen. Eine ziemlich komische Erfahrung, sommerlich barfuß durchs Herbstlaub zu laufen. Klar, es war halt überall zu trocken und zu heiß. Unser heutiger Redner Harald Buchmann dürfte von dieser Erfahrung nicht so überrascht gewesen sein. Als Professor für Waldökologie begreift er den Wald nicht als statisches Gebilde, sondern als dynamisches System. Als System, mit dem uns als Menschheit vieles verbindet.
Buche, Fichte und Tanne, die Zirbelkiefer und die Lärche. Der heutige Waldzustand spiegelt die Landnutzungsgeschichte der letzten 500 bis 1000 Jahre. Meine Großeltern haben noch auf Laubsäcken geschlafen, als Matratze. Wald ist extrem wichtig, immer schon gewesen und auch heute noch. Und wir zeigen jetzt mit dem Finger auf die Situation in Entwicklungsländern und sagen, ja, wie hört auf mit der Abholzung. Und das ist eine Folge der Temperaturkurve und des Klimawandels und des CO2-Gehaltes. Das ist ein Bestand vom Götterbaum, von Ailanthus altissima. Der ist praktisch 100% dominierend hier. Da kommt noch ein bisschen Ahorn drin vor. Es kommt ein bisschen Esche vor, weil die stirbt sowieso weg, wegen der Eschenwelke. Also wir machen hier etwas mit dem Klima, das es noch fast nie gegeben hat. Und wir machen es in einer Geschwindigkeit, die es auch noch nie gegeben hat.
Harald Buchmann hat Biologie studiert und war anfangs auf Gewässerwissenschaften spezialisiert. Dann hat er in Waldökologie promoviert und ein paar Jahre am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gearbeitet. Bevor er an die Eidgenössisch-Technische Hochschule in Zürich berufen wurde, hat er in den Rocky Mountains geforscht. Und so wird es in seinem Vortrag gleich nicht nur um den alpinen Wald gehen, sondern auch um jahrtausende alte Bäume in den Vereinigten Staaten und darum, was die uns zu erzählen haben. Buchmann ist kein Politiker, sondern ein Forscher. Aber was er uns aus wissenschaftlicher Perspektive über die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft des Waldes in einem durch den Menschen beeinflussten Klima zu sagen hat, das ist auch politisch brisant. Oder besser, das sollte es sein. Also kommt mit in den Wald. Buchmann erzählt zwar sachlich und ganz entspannt, aber auch sehr anschaulich und lehrreich. Apropos anschaulich, er hat seinem Publikum am 26. April 2018 im Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald auch ein paar Grafiken und Fotos gezeigt, aber er erläutert diese wiederum so anschaulich, dass sein Vortrag auch ausschließlich übers Ohr gut funktioniert. Sein dreiviertelstündiger Vortrag heißt: Ein Streifzug durch die Wälder der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und er beginnt ihn mit einer Entwarnung.
Keine Panik. Sie müssen sich nicht einen Vortrag auf Schweizerdeutsch anhören. Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen. Das eine ist, wenn ich in den Osten von Deutschland komme, und ich weiß, hier ist Nordosten, nicht ganz Osten, dann ist es immer auch ein bisschen ein Coming Home, weil ich eben 4,5 Jahre in Potsdam gearbeitet habe und diese Zeit in allerbester Erinnerung habe. Es war eher ein Zufall, dass es mich zurück in die Schweiz verschlagen hat. Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, auch in Deutschland zu bleiben. Also ich habe wirklich gute Erinnerung an dieses Stück Land, diesen Teil der Erde hier im Osten von Deutschland. Und ich habe mich sehr gefreut, heute Morgen mit dem Nachtzug in Berlin anzukommen und dann durch die Prärie nach Greifswald hochzufahren. Die zweite Vorbemerkung ist die, dass ich in diesem Vortrag eigentlich fast nichts über Jahrringe sagen werde. Aber das meiste, was ich erzählen werde, hat irgendwo irgendetwas mit Jahrringen zu tun. Ich gehe aber nicht auf die technischen Details ein. Vielleicht mache ich ab und an mal eine Bemerkung zum Kontext mit den Jahrringen. Aber glauben Sie mir, ohne Jahrringe kann man fast nichts machen in den Waldwissenschaften. Okay, und als erstes möchte ich, wenn ich meinen Streifzug anfange, Ihnen erklären, dass Sie zu Recht hergekommen sind, weil es sich lohnt, sich mit Wald zu beschäftigen. Also ich möchte zuerst begründen, warum der Wald wichtig ist. Und das müsste ich ja eben nicht Ihnen erklären, weil Sie sind ja da, weil Sie denken, dass der Wald wichtig ist. Ich müsste es den Leuten auf der Straße erklären, die eben nicht in diesen Vortrag gekommen sind. Trotzdem, einfach damit wir uns sicher sind, dass wir vom Gleichen reden, Wald ist extrem wichtig, immer schon gewesen und auch heute noch, einerseits als Ressource. Das Bauholz steht da, aber es stehen da auch Pilze. Es gibt Wild aus dem Wald, es gibt Medizinalpflanzen und so weiter. Also Wald ist auch bei uns, oder mindestens bei Ihnen, die Kiefernforste werden weiterhin abgeholzt und werfen sogar Profit ab. Bei uns in der Schweiz ist das nicht mehr so. Also erstens gibt es keine Kiefernforst und zweitens sind unsere Löhne viel zu hoch. Aber lassen wir das, also auch heute noch in vielen Teilen der Welt, auch in Entwicklungsländern natürlich extrem wichtig, Wald als Ressource. Dann Biodiversität. Etwa die Hälfte der terrestrischen Arten, von denen wir wissen, dass sie existieren, wohnen im Wald. Das heißt nicht, dass die Hälfte aller Arten im Wald vorhanden ist, sondern die, die untersucht worden sind, sind ungefähr zur Hälfte Waldarten. Ich habe da die beiden wunderhübschen Kätzchen und dann noch so Moose und Flechten, das typische Waldbewohner. Dann sind Wälder ganz extrem wichtig für den Wasserkreislauf. Sie interzipieren, also sie nehmen den Regen auf und begeben ihn kontrolliert dem Waldboden ab, sodass der Aufschlag auf dem Boden nicht so stark ist und es weniger zur Erosion kommt. Waldböden sind extrem gut durchwurzelt und das gibt Kanäle für den präferentiellen Fluss von Wasser im Boden drin. Also Waldböden speichern sehr viel Wasser. Sie kontrollieren damit das Abflussgeschehen und sorgen dafür, dass es in den Tiefländern nicht allzu oft zu Überschwemmungen kommt. Und damit sind wir schon bei den Naturgefahren. Ich komme aus der Schweiz, ich habe lange Zeit fast nur Gebirgsforschung gemacht. Bei uns sind Wälder auch wichtig, damit sie Steine stoppen, damit die nicht auf das Autodach fallen, wenn sie in Österreich oder in der Schweiz Urlaub machen, im Winter oder im Sommer. Und dort, wo es keinen Wald gibt, was muss man machen? Man stellt künstliche Strukturen hin, damit die Lawine nicht runterkommt, dass der Schnee am Ort bleibt. Und das ist extrem teuer im Vergleich zu dieser Dienstleistung hier, die fast umsonst erbracht wird. Dann Erholung, ein Bild aus dem Erzgebirge oder wohin gehen wir, wenn wir uns erholen wollen, an eine Küstenlinie, in eine Stadt vielleicht, Greifswald ist wunderschön, die Stadtführung heute war super, heute Nachmittag, oder wir gehen in den Wald oder ins Gebirge, eine Kombination von diesen Dingen. Bis hin zu Seilparks und so weiter, man muss etwas bieten und der Wald bietet extrem viel. Diese Bedeutung des Waldes war in der Vergangenheit ziemlich anders, als sie heute ist, von der Gewichtung der relativen Faktoren. Früher war Wald einerseits eine Bedrohung, weil es war dunkel im Wald, es wohnten Tiere drin, die dem Menschen gefährlich werden konnten, es war schwierig, sich durch den Wald hindurch zu bewegen, es gab kein organisiertes Straßennetz und so weiter. Und die Geschichte mit den Brüdern Grimm und dem Wolf und so, die Hausmärchen, das hat einen Hintergrund, dass der Wald eine Bedrohung war. Es ist nicht das Tier primär, sondern es ist der Kontext des Tieres, das im Wald lebt, im undurchdringlichen Wald, das den Wald zur Bedrohung werden lässt. Gleichzeitig war der Wald aber eine absolut zentrale Ressourcenbasis, weil der Mensch lebt nicht vom Landwirtschaftsland alleine. Praktisch die gesamte Energie kam aus dem Wald. Heizen hat man mit Holz aus dem Wald gemacht. Das gesamte Baumaterial oder fast das gesamte Baumaterial für Häuser, für Fahrzeuge, für Werkzeuge kam auch aus dem Wald. Man hat den Wald in vielfältiger Hinsicht genutzt für Lebens- und Heilmittel, eben Tiere gejagt, Pilze gepflückt, Pflanzen geholt und so weiter. Dann, bevor wir Daunenduvets im großen Stil uns leisten konnten, war das auch etwas ganz Wichtiges für Stall und Bett. Meine Großeltern haben noch auf Laubsäcken geschlafen, als Matratze, für uns heute unvorstellbar, aber ist so gewesen. Und auch für die Schweinemast, diese berühmte Mittelwaldnutzung oder mit den großen Eichen und darunter eine Hauschicht. Man nutzt man aus der Hauschicht das Brennholz und die großen Eichen produzieren die Eicheln. Da jagt man die Schweine in den Wald und dann hat man gleichzeitig auch noch Bauholz, wenn man ab und zu mal eine Eiche fällen kann. Also das nennt sich heute Agroforestry und ist absolut modern, ist aber eigentlich für uns längstens bekannt. Das ist eine x-hundertjährige Tradition, also dass auch für die Tiere auf dem Bauernhof der Wald etwas ganz Wichtiges ist. Letztendlich hat die ökologische Produktion im Wald den Energiedurchsatz der Gesellschaft limitiert. Das heißt, man konnte nicht mehr machen als das, was der Wald hergegeben hat. Und dann kam ja später die Kohle und das Erdöl. Und damit haben wir uns von dieser Limitierung der Produktion verabschiedet. Vorher bereits ist aber die Bevölkerung sehr stark gewachsen, gegen Ende des Mittelalters, also noch bevor die fossilen Brenn- und Treibstoffe überhaupt in verfügbare Reichweite gekommen wären. Und das hat dann natürlich dazu geführt, ja, wenn man mehr braucht, wenn mehr Leute da sind, wenn die Gesundheitsbedingungen besser werden und dadurch die Säuglingssterblichkeit zurückgeht und so weiter, dann muss man mehr nutzen aus dem Wald. Also man sägt die Bäume ab, man tut das in Nordwestkanada, man holt die größten, dicksten, schönsten Stämme oder man rächt sämtliches Laub zusammen. Und unsere Vorstellung, dass nur ein aufgeräumter Wald ein ordentlicher Wald ist, ist, glaube ich, nicht das Problem, dass die Deutschen und die Schweizer und die Österreicher gerne Ordnung haben, sondern es ist das Problem, dass man möglichst viel Ressource aus dem Wald rausbekommen wollte. Und wenn etwas zurückbleibt, ist das eine verpasste Gelegenheit. Also ich denke, das kommt von dort her und nicht von den Klischees über verschiedene Volksgruppen und so weiter. Weil das hat man ja nicht nur bei uns gemacht übrigens. Also hier ein Beispiel aus Bayern, aber es gibt x Beispiele auch aus der Schweiz und aus Norddeutschland und, und. Die Konsequenzen waren dann, dass die Wälder, das ist jetzt ein Bild aus der Schweiz, ungefähr so ausgesehen haben, da im Vordergrund eine Weide, da sieht man die einzelnen Bäume, die überleben, ein kürzlicher Kahlschlag, ein bisschen älterer Kahlschlag, ein noch älterer Kahlschlag und so weiter. Also eine riesige Beeinflussung des Landschaftsbildes durch eine intensivste Forstwirtschaft. Die Nachhaltigkeit wurde ja in Sachsen erfunden, weil man genau mit diesem, also nicht wusste, wie man jetzt die Landschaft genau arrangieren muss, damit man nachhaltig eine möglichst große Holznutzung garantieren kann. Und dieses Bild hier ist letztendlich eine Folge dieses Normalwaldmodells für jene von Ihnen, die sich damit auskennen, das in Sachsen entwickelt wurde, vor 300 Jahren. Folgen. Reduktion der Waldfläche, logisch, also es braucht mehr Siedlungsfläche, mehr Agrarfläche vor allem. Eine riesige Homogenisierung der Wälder. Und eine weitere Verarmung der Waldböden. Warum eine weitere? Weil die Wälder ja sowieso schon auf den schlechten Böden stehen. Weil unsere Vorfahren waren nicht dumm und die haben dort gerodet, wo die guten Böden sind. Dort, wo es sich nicht gelohnt hat, Landwirtschaft zu treiben, hat man den Wald stehen gelassen. Und dann holt man haufenweise Zeug aus dem Wald raus und macht das jahrhundertelang, was dazu führt, dass die Waldböden weiter verarmen. Und bei uns in der Schweiz und in anderen Gebirgsländern hat es auch dazu geführt, dass vermehrt Naturgefahren aufgetreten sind, weil es eben weniger Wald gab, weil der Wald nicht in einem so guten Zustand war. Wir haben das rekonstruiert mit einem dynamischen Modell. Ich komme noch ein bisschen detaillierter darauf. Wir haben den Holzvorrat in einem Tal in der Schweiz, das ist die Schmartal, da liegt Davos ganz in der Nähe, das sagt den meisten etwas, mindestens vom World Economic Forum her. Wir haben den Holzvorrat im Schmartal rekonstruiert, unter Annahme einer historischen Bewirtschaftung bis etwa 1700, dann eine Intensivierung aufgrund der gestiegenen Bevölkerungszahl und dann die heutige Bewirtschaftung etwa seit 1900. Hier der Holzvorrat in Tonnen pro Hektare dargestellt. Und Sie sehen, wir haben hier eine Gleichgewichtssituation, wenn sich nichts ändert an der Bewirtschaftung. Und dann geht es den Bach runter mit dem Vorrat, bis dann das Waldgesetz, bei uns 1876 das erste Waldgesetz, das erste Forstpolizeigesetz hieß es. Es ging darum, die Abholzung zu verbieten und den Wald zu schützen. Es war ein Polizeigesetz. Das trat da kurz vor 1900 in Kraft. Seither das heutige Harvesting Regime, darum heißt es Hasi, heutige Nutzung. Und jetzt geht der Vorrat wieder rauf. Und das tun wir im Rahmen des Kyoto-Protokolls. Wir sagen, ja, wir haben jetzt diesen Vorrat. Und irgendwann wird ein Maximum erreicht sein und diese Differenz, die rechnen wir uns an, damit wir weniger Emissionen reduzieren müssen über Brenn- und Treibstoffe. Und das macht die Schweiz, hat das Parlament beschlossen, dass diese Kohlenstoffsenkenleistung des Schweizer Waldes angerechnet wird als Leistung im Rahmen der Kohlenstoffeinsparung. Und ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, es würde mich nicht erstaunen, wenn die BRD das auch gemacht hätte. Der Punkt ist einerseits der, dass wir sehr wahrscheinlich wieder auf einen Gleichgewichtszustand hinlaufen, wenn das so weitergeht, ohne Klimaveränderung jetzt, ich komme dann auch noch auf die Klimaveränderung, dass dieser Zuwachs, den wir jetzt uns da noch anrechnen können, der geht sowieso wieder verloren. Also es ist ein Taschenspielertrick, den wir da anwenden. Und zum Zweiten, was wir natürlich vergessen, ist, dass wir historisch eine Reduktion des Vorrates auf die Hälfte zustande gebracht haben durch eine absolute Übernutzung der Ressource. Und wir zeigen jetzt mit dem Finger auf die Situation in Entwicklungsländern und sagen, ja, hört auf mit der Abholzung. Natürlich sind auch internationale Konzerne daran beteiligt und so weiter. Aber im Prinzip kann man die gleiche Grafik auch so zeichnen. Das ist dann die Zeitskala für die Entwicklungsländer. Die sind jetzt einfach ungefähr hier und viel weiter runter wird es nicht gehen. Die haben diese große Abholzungsstrecke erst gerade hinter sich. Also wenn wir sagen, wir haben die Vorratszunahme und wir können uns die anrechnen und ihr habt die Emissionen, dann ist es einfach eine leichte Verschiebung der Zeitskala um 200 Jahre und dann sind wir alle im gleichen Boot. Dem sagt man, das ist the Forest Transition auf Englisch, das ist the Forest Transition Curve, oder? Wo sind welche Nationen in Bezug auf die Waldfläche? Es gibt einige wenige, die noch sehr viel haben. Dann gibt es viele, die unter dem Abholzungstrend stehen jetzt. Und dann gibt es eben welche, die schon darüber hinweg sind. Also das ist eigentlich nichts anderes als diese Kurve hier. Nur ist die einfach mit dem Stift gezeichnet und die ist mit einem Modell unter knallharten Annahmen wirklich gerechnet. Okay, der Wald steht unter Schutz in der BRD, in Österreich, in der Schweiz. Und er wächst zu. Er wächst sehr gut zu. Hier die Karte des Zuwachses in Kubikmeter pro Hektare und Jahr über ganz Europa. Man sieht hier so Hotspots der Produktivität. Die blauen Flächen sind besonders gut wüchsig im südlichen Skandinavien, dann hier in der Gegend von Bordeaux, dann auch an der atlantischen Küste in der Iberischen Halbinsel und in Mitteleuropa, also da, wo Sie und ich zu Hause sind. Wenn es gut wächst, dann bleibt auch mehr stehen, wenn man nicht mehr so viel nutzt, weil wir holen ja das Energieholz nicht mehr aus dem Wald in erster Linie, sondern wir machen eben weiterhin, also Sie machen sehr viel Windkraft, wir noch ein bisschen weniger. Wir holen uns die Energie weiterhin aus dem fossilen Kohlenstoff. Das führt dazu, dass die Holzvorräte sehr hoch sind. Und es freut mich nicht unbedingt, dass die Schweiz ja der Spitzenreiter ist. Das sind alle europäischen Länder. Es ist der stehende Vorrat ist hier dargestellt. Die Schweiz ist Spitzenreiter mit über 350 Kubikmeter pro Hektare. Der gesamte europäische Durchschnitt, wenn wir bis zum Ural gehen, also die geografische, nicht die politische Europakarte nehmen, dann sind wir bei 107. Also und Deutschland ist ja hier auch nicht gerade weit hinten drein. Slowenien ist auch noch ungefähr so. Also wir drei, wir haben die Medaillenplätze. Und das ist nicht unbedingt toll, weil je mehr Vorrat da steht, desto größer ist auch das Risiko, dass sehr viel Vorrat zerstört wird durch Windwurf, durch Insektenkalamitäten, gegebenenfalls auch durch Waldbrände. Also hoher Vorrat ist zwar schön, weil wir haben die Wälder geschont, ja, aber im Zusammenhang mit Klimawandel und mit den Risiken der Senkenzerstörung ist das kein tolles Bild. Ich komme darauf ganz am Schluss dann noch zurück. Warum es so viel Wald, so viel Holz gibt im Wald, hat etwas damit zu tun, was wir in der Nutzung gemacht haben, aber auch was wir gemacht haben in Bezug auf die Umweltbedingungen, weil die haben wir ja bekanntlich verändert. Die erste Trajektorie, die erste zeitliche Entwicklung, die ich hier zeigen möchte, ist die CO2-Emission, also das sind Gigatonnen Kohlenstoff, die hier dargestellt sind, weltweit. Das sind zwei verschiedene Rekonstruktionen, gegen Ende ist es dann nur noch eine. Ich habe hier die Punkte von 2016 und 2017 noch angehängt. Und das Rote ist übrigens die Linie, die sich das IPCC, den meisten von Ihnen ein Begriff, oder das Intergovernmental Panel on Climate Change, 1990 ausgedacht hat als Worst-Case-Szenario. Also so schlimm könnte es etwa kommen. Und wir waren bis 2014 wirklich fast perfekt auf dieser roten Linie. Also wir waren dran, das Worst-Case-Szenario zu realisieren. Jetzt können Sie sich sagen, ja, ich bin Optimist und jetzt geht es anders. Wir haben hier das Plateau erreicht und es geht nicht mehr weiter hoch. Aber ich meine, wir hatten hier auch schon mal einen Rückgang. Das war diese schreckliche Krise, oder? 2008, 2009. Die haben wir ganz kurz wieder weggesteckt und sind sofort wieder zur roten Trajektorie zurückgekehrt. Also ich bin noch nicht beliebig optimistisch, ob die Zahlen jetzt wirklich so bleiben, dass wir auf ein Plateau zusteuern oder nicht. Jedenfalls, wir machen sehr viel mit dem CO2-Gehalt und CO2 ist ein Pflanzennährstoff und hat sicher zu diesem Zuwachs, zu diesem guten Wachstum beigetragen. Übrigens, ich habe in der Schule noch gelernt, dass wir 300 ppm CO2 haben und jetzt sind es offenbar 400 ppm. Also da ändert sich was auch in der Schule. Konsequenz davon, das ist die nordhemisphärische Temperaturkurve, die sich seit 1880 ungefähr so verhalten hat. Und dieser Anstieg hier hinten seit etwa 1960, 1970 lässt sich nicht erklären, wenn man die CO2-Emissionen nicht berücksichtigt. Also es gibt keine konsistente Erklärung, die auf Klimamodellen basiert, die dieses CO2 ignorieren können und trotzdem diese Temperaturkurve nachbilden können. Und wenn man das in einen längeren Zeithorizont hineinstellt, dann sieht es ungefähr so aus. Und das ist jetzt die Zeit seit 1000 bis ins Jahr 2000, das ist ungefähr die Kurve da oben. Und das ist die Rekonstruktion seit dem Jahr 1000, die im Wesentlichen oder zu einem guten Teil durch Jahrringe erreicht wurde. Das Graue ist der Unsicherheitsbereich. Das macht uns immer noch Sorgen, dass wir eine relativ große Unsicherheit haben. Aber im Vergleich zu dieser Mittelkurve hier über die letzten 1000 Jahre sind wir dran, ab durchs Dach zu gehen mit der Temperatur. Und das hat bereits Konsequenzen. Ich bin ein Fan des Zirbelkiefer-Lerchenwaldes in den Schweizer Alpen und gibt es auch in Österreich oder in Norditalien, also im Vinschgau. Es gibt in Nordamerika eine Art, die ähnlich ist wie unsere Schweizer Zirbelkiefer oder also Schweizer die Zirbelkiefer oder die Afe in den europäischen Alpen. Und das ist die Pinus albicaulis, White Bark Pine auf Englisch. Und eben dies, es ist eine fünfnadige Kiefer und sie verhält sich relativ ähnlich ökologisch wie unsere Zirbelkiefer in Europa. Und die kommt vor in den westlichen USA, das ist das Verbreitungsgebiet. Also hier haben wir Kalifornien, da unten ist Mexiko, da wäre Oregon, Washington und dann ist da oben Kanada, also da drüben ist der Pazifik. Das Grüne ist dort, wo die Art vorkommt, so auf in den höchsten Lagen der Berge, ein relativ kleines, disjunktes Verbreitungsgebiet. Und dann gibt es den Mountain Pine Beetle. Das ist ein Käfer, das ist nicht das gleiche wie unser Buchdrucker, aber es ist ein ähnlich gefräßiges Tier wie unser Buchdrucker mit der Fichte. Und dieser Käfer lebt typischerweise in tieferen Lagen. Und im Bereich, wo die Pinus albicaulis vorkommt, hat er eine miserabel schlechte Überlebenswahrscheinlichkeit im Winter. Das ist die Zeitentwicklung der Überlebenswahrscheinlichkeit des Käfers hier bis etwa 1980. Sie sehen, das ist die Überlebenswahrscheinlichkeit praktisch null. Also fast keine Käfer machen es über den Winter. Das heißt, dieser Käfer hat keine Chance, irgendwas mit der Afe, also mit der Zirbelkiefer, mit der White Bark Pine anzustellen. Und das hat damit zu tun, dass die Minimaltemperaturen im Winter so im Bereich von minus 40, minus 45 Grad sind, also extrem kalt und da ist es einfach wahnsinnig schwierig, einigermaßen über die Runden zu kommen. Seit 1980 gehen die Minimaltemperaturen extrem stark hinauf, also immer noch nur minus 25 Grad, das ist immer noch saukalt, aber halt eben doch wesentlich wärmer. Und dementsprechend geht die Überlebenswahrscheinlichkeit des Mountain Pine Beetle nun in die Gegend von 0,5 bis 0,6. Also die Hälfte der Käfer überlebt den Winter. Und das führt dazu, dass die natürlich sehen, oh, da gibt es ja ganz wunderschöne White Bark Pine. Und die kennt den Mountain Pine Beetle historisch nicht. Die hat keine Abwehrmechanismen. Die wird einfach gefressen. Das ist das Bild auf der Landschaft, das wir dann sehen. Jetzt ist es eine fünfnadelige Kiefer und die hat große Nüsschen, wie die Zirbelkiefer, die kann man essen. Und es gibt Organismen, die diese Zirbelkiefer-Nüsschen essen, die uns wieder gefährlich werden können, nämlich der Grizzly. Und wenn der Grizzly jetzt im Winter Hunger hat, dann ist er im Frühling aggressiv und dann gibt es Tote bei uns. Also dieses Ding hier, das ist natürlich nicht proportional dargestellt, dieses winzig kleine Ding macht uns Schwierigkeiten letztendlich. Und das ist eine Folge der Temperaturkurve und des Klimawandels und des CO2-Gehaltes. Nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir das mit dem Klimawandel uns bereits eingeheimst haben. Diese Geschichte wollte ich Ihnen erzählen. Das ist die eine Folge, die relativ eindrücklich ist. Eine weitere Folge, die ich in meinem Sabbatical 2008 untersucht habe, ist das hier. In den Jemez-Bergen in Neumexiko, in den südwestlichen USA, war im Oktober 2002 dieses Bild in der Landschaft vorherrschend. Und dann sagen wir, ja, logisch, oder? Oktober, Blattfall, es geht auf den Winter zu. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass das alles immer grüne Koniferen sind. Und die sind alle im Oktober 2002 braun geworden. Und im Mai 2004 haben sie leider nicht mehr ausgetrieben, sondern sie sind gestorben. Wegen einer Trockenheit, die 1996 begonnen hat und dann 2002 ein Maximum erreicht hat, das hat sie einfach überfordert. Es sind in den südwestlichen USA 10.000 Quadratkilometer Wald abgestorben. Und diese Folie macht in der Schweiz extrem viel Eindruck, weil die Schweizer Waldfläche sind ungefähr 10.000 Quadratkilometer. Da sage ich, was? Nun ist Deutschland leider 10-mal größer und darum kann ich mit dieser Zahl nicht so viel Start machen. Aber 10.000 Quadratkilometer sind doch eine erhebliche Fläche. Das ist ja nicht nix, oder? Geben Sie zu. Okay. Das ist das Zweite. Trockenheitsbedingte Absterbephänomene großflächig sind eine Realität. Und das Dritte ist, ein traumhaftes Bild, oder so wünscht man sich den Urlaub mit Palmen und so weiter. Der Punkt ist nur, dieses Bild stammt aus dem Kanton Tessin in der Südschweiz und dort ist die Palme eigentlich nicht zu Hause. Aber die Palme und andere Organismen machen sich jetzt auf den Weg in gewisse Wälder in der Schweiz, die bereits recht warm sind und wir haben eine intensive Debatte, wann ist es soweit, dass sie in Autoreifen die Samen über den Gotthard transportieren. Das machen dann Sie vielleicht, wenn Sie da rauf oder runter fahren. Und dann haben wir sie auch nordalpin. Also wie lange dauert das noch, bis es so weit kommt? Was läuft da ab? Die Fächerpalme wurde in Gärten und Parks angepflanzt, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich schon im 19. Jahrhundert, war aber völlig harmlos. Dann etwa ab 1930 hat sie angefangen, Samen zu produzieren, hat man vorher nicht festgestellt. Etwa ab 1970 ist sie in der Krautschicht aufgetreten, im Wald. Dann hatten wir eine Strauchschichtpopulation etwas später. Und seit etwa 2000 haben wir eine reproduzierende Fächerpalmenpopulation in unseren Wäldern in der Südschweiz. Jetzt eben, man kann das toll finden, weil es gibt so das Urlaubsfeeling, aber vielleicht ist das nicht ganz die richtige Haltung dazu. Es gibt auch noch weitere Beispiele. Das ist das Fueraria lobata, ich weiß nicht, wie das Ding auf Deutsch heißt. Das ist so eine Schlingpflanze, die wächst pro Tag maximal 27 Zentimeter. Also wenn man am Straßenrand sein Motorrad abstellt übers Wochenende, so sollte man das nicht da machen, weil sonst muss man es mit der Heckenschere rausschneiden am Montagmorgen. Es geht dann nicht mehr anders. Also da ist ein Grundstück, das nicht überbaut ist, ist innerhalb von kürzester Zeit zugewachsen mit diesem Ding. Und wir haben vor ein paar Jahren eine Tagung gehabt über Gebirgswaldmanagement. Das ist ein Bestand vom Götterbaum, von Ailanthus altissima. Der ist praktisch 100% dominierend hier. Da kommt noch ein bisschen Ahorn drin vor. Es kommt ein bisschen Esche vor, weil die stirbt sowieso weg wegen der Eschenwelke. Also da macht sich der Götterbaum auf in unsere Wälder. Und das dürfte auch eine Folge sein, einerseits der Globalisierung, dass wir alles überall hin transportieren. Ich meine nicht, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn Sie Samen am Reifen aus dem Tessin in die Nordschweiz bringen. Das ist eine logische Folge der Mobilität. Und wir haben den Klimawandel. Die Frage, wie geht es denn weiter, wenn das der Stand heute ist, was wir alles schon sehen? Das sind die Aussagen aus dem letzten IPCC-Report von der Arbeitsgruppe, die sich mit Klimaveränderung selber beschäftigt. Das wäre das Szenario, was wir gerne hätten, das RCP 2.6. Ich gehe nicht darauf ein, warum das so heißt. Das wäre so ein 2 Grad oder vielleicht sogar ein 1,5 Grad Szenario, das, was wir ja gerne hätten. Und das würde zu einer Klimaerwärmung von einer weiteren gegenüber 1980 bis 2010, nicht 1960 bis 90, weil wir sind eben schon unterwegs nach oben. Das würde eine weitere Erwärmung von ungefähr 1 Grad bringen, global. Und das Schreckensszenario im Moment ist das RCP 8.5, das geht im Mittel so bis plus 4 Grad und im schlimmsten Fall sind es dann sogar plus 5,5 Grad. Jetzt sind Hausnummern, oder was heißt denn das? Legen wir das doch auf eine Kurve der Temperaturveränderungen über die letzten 800.000 Jahre. Und die Paleo-Leute haben immer eine falsche Zeitskala im Kopf, weil es geht immer von heute links nach früher rechts. Ich denke so, von heute nach Zukunft und die Vergangenheit wäre links. Also denken Sie um. Heute ist hier, das ist vor 800.000 Jahren gewesen. Und wir sind jetzt in diesem Bereich um die Null herum und ich mache darauf aufmerksam, dass es Landwirtschaft gibt, seit wir in diesem Bereich hier sind. Weil Landwirtschaft geht nur, wenn berechenbar ist, dass ich nächstes Jahr eine Ernte werde einfahren können. Wenn die Klimavariabilität so groß ist, dass ich keine Ahnung habe, ob ich nächstes Jahr und übernächstes Jahr null Ernte einfahren werde, dann bin ich gescheiter Jäger und Sammler und wandere dem Futter hinterher. Also diese Periode ist die Periode, wo wir Landwirtschaft gemacht haben. Und wenn wir jetzt diese plus 4 Grad da drauflegen, dann sind wir in einem Bereich, wo wir außer dort, wo die Dinos bei uns geherrscht haben, noch nie gewesen sind mit dem Klima. Und wir machen das nicht auf der Zeitskala von 10.000 oder 100.000 Jahren, sondern wir erreichen das im Rahmen von 100 Jahren. Also die Kurve geht hier eigentlich vertikal hinauf auf dieser Zeitskala hier von 800.000 Jahren. Also wir machen hier etwas mit dem Klima, das es noch fast nie gegeben hat. Und die Dinos wollen wir, glaube ich, nicht zurück. Und wir machen es in einer Geschwindigkeit, die es auch noch nie gegeben hat. Und dann ist die Frage, okay, und wenn das jetzt so läuft mit der Klimaentwicklung, wie kann ich etwas aussagen, was im Wald passiert? Ich habe zwei Probleme. Bäume sind groß. Wie groß ist dieser Baum? Schwer zu sagen, weil es gibt so nichts, woran man sich halten kann. Sie können sich an mich halten. Das ist eine Fitzroya aus Chile. Mit einem Durchmesser auf 1,3 Meter über Boden von 4 Metern. Also Bäume werden extrem groß und sind schwer zu untersuchen. Bäume werden auch extrem alt. Das ist eine Pinus longeva aus den White Mountains in Kalifornien, gefunden von Ed Schulman. auch mit Jahring-Methoden untersucht und er hat gezählt, also jetzt sind es ungefähr 4850 Jahre, die dieser Baum auf dem Buckel hat. Zwei Generationen seit der letzten Eiszeit. Also das ist ein Gedankenspiel, oder? Das kann das Kind sein von einem Baum, der direkt nach der Eiszeit gekeimt hat. Das ist ja unglaublich. Wie gehe ich mit diesen Zeitskalen und mit diesen Raumskalen um in der Forschung? Das eine, was ich natürlich tun musste, war, ich musste diesen Baum finden. Ich habe ihn gefunden. Und jetzt denken Sie aber nicht, dass der Baum besonders groß gewesen wäre. Das ist dieser Busch, der ist 5 oder 6 Meter hoch und 5000 Jahre alt. Also anders als der sehr große Baum, der auch sehr alt ist, die Fitzroya. Aber es muss nicht sein, dass ein großer Baum alt ist und ein kleiner Baum muss nicht jung sein. Also es ist ziemlich verwirrend, Waldforschung zu betreiben. Und darum sind wir extrem froh, dass wir die Jahrringe aus dem Baum rausholen können und etwas über die Geschichte des Baumes lernen können. Nicht nur für Klimarekonstruktionen, sondern auch aus ökologischen Perspektiven. Okay, man kann zur Wahrsagerin oder zum Wahrsager gehen und kann sich sagen lassen, was die Zukunft bringt. Oder man kann irgendwelche Spekulationen abgeben. Was wir tun, ist, wir versuchen mit dynamischen Computermodellen einen Blick in die Zukunft zu wagen. Das heißt, wir vollziehen mit Gleichungssystemen und auf dem Computer, mit Computercode, die Entwicklung des Waldes nach. Kleine Bäume etablieren sich, es gibt Konkurrenz, sie sterben weg. Irgendwann gibt es einen ganz großen, der fällt um und dann fängt der Zyklus wieder von vorne an. Also wissenschaftlich ausgedrückt, wir machen eine quantitative Beschreibung der Baumpopulationsdynamik, Verjüngung, Wachstum und Mortalität und wir schauen die Interaktionen zwischen den Arten an, also die Synökologie. Und wir bilden die Klimafaktoren ab. Und dahinter steckt ganz, ganz viel Jahrringforschung. Wir haben jetzt ein Jahrzehnt damit verbracht, unter anderem Mortalitätsprozesse besser in den Griff zu bekommen, um bestimmen zu können, wann zum Teufel stirbt eigentlich ein Baum ab. Ich kann ja, Wachstum kann ich jedes Jahr draußen messen. Aber ich kann nicht in den Wald gehen und den Bäumen beim Sterben zuschauen, weil das ist ein extrem seltenes Ereignis. Also ich kann ihnen schon zuschauen. Ich muss einfach sehr viel Geduld mitbringen. Ich brauche Jahre, bis ein Baum vor meinen Augen absterben wird. Okay, und diese Modelle müssen natürlich einen breiten Anwendungsbereich haben. Jetzt können Sie sagen, okay, das sind Gameboys für die Forscher oder Playstations oder was auch immer oder irgendwelche eben Spiele, die man auf dem Internet auch runterladen kann. Wir müssen beweisen, dass diese Modelle etwas Sinnvolles tun. Das machen wir unter anderem mit sogenannten ertragskundlichen Daten, die erhoben wurden seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Haben wir Zeitreihen alle 5, alle 10 Jahre gemessen, der Bestand heute in 5 Jahren, in 10 Jahren, jeden einzelnen Baum vermessen. Zum Teil auch mit Jahrring-Methoden, muss aber nicht unbedingt sein. Das sind die ausgezogenen Linien in diesen beiden Grafiken. Hier, das ist ein Dreiarten-System in Horgen am Zürichsee und dann ein Dreiarten-System in St. Moritz im Engadin. Hier haben wir Buche, Fichte und Tanne. Hier haben wir Fichte, die Zirbelkiefer und die Lärche. Und was jetzt dem Modell sagen ist, hier ist die Anfangsverteilung im Jahr 1907 oder 1921. Ich gebe dir alle Bäume vor. Und ich sage dir, wie sich das Klima entwickelt hat. Und ich sage dir, was bewirtschaftet worden ist in diesen Beständen. Und du sagst mir bitte, wie der Wald aussieht im Jahr 1999. In beiden Fällen. Das Modell hat nicht mehr Informationen als Klima und Bewirtschaftung und den Anfangszustand. Was rauskommt, ist die gestrichelte Linie. Und natürlich ist es nicht identisch mit dem gemessenen Bestand, weil es ist ein Modell und ein Modell ist eine Vereinfachung der Realität. Aber die Übereinstimmung zwischen ausgezogener Linie und gestrichelter Linie ist, vielleicht mit Ausnahme von dieser Divergenz hier, doch relativ beachtlich dafür, dass das Modell fast ein Jahrhundert lang beliebigen Unsinn machen könnte. Aber das tut es nicht. Und wenn man die Verteilung über die Durchmesserklassen, also Baumdurchmesser auf Brusthöhe, über die Durchmesserklassen am Ende der Simulation, das ist jetzt dieser Zustand hier anschaut, dann haben wir die gelbe Linie, ist das Gemessene, und die grüne Linie mit dem Unsicherheitsbereich ist die Simulation, dann kann man zeigen, dass die meisten dieser Simulationen sich statistisch nicht unterscheiden von dem, was gemessen worden ist. Also wir können verschiedenste Tests machen und wir tun das, weil wir sind selber sehr skeptisch, ob Modelle etwas taugen. Und wenn wir sie anwenden wollen, um in die Zukunft zu schauen, müssen wir ein gewisses Vertrauen entwickeln können, dass das wirklich einigermaßen funktioniert. Und damit möchte ich in 2 Fallstudien gehen und den Blick in die Zukunft wagen mit solchen Modellen. 2 Fallstudien aus der Schweiz. Das eine ist wiederum das Dischmartal, hier ist Davos. Das andere ist im Kanton Wallis, da ist Visp. Vielleicht kennen die einen oder anderen von Ihnen das. Und hier drüben wäre dann Zermatt, das ist auch noch ein bekannter Ort. Der entscheidende Unterschied ist, es sind beides Hochlagenstandorte, die aber relativ weit nach unten gehen. Und der Unterschied ist eben, dass Dischmartal ist feucht und kühl und das Saastal ist kühl und trocken. Vor allem in den unteren Lagen ist es sogar sehr trocken. Also wir haben hier einen Temperaturgradienten und hier einen gemischten Temperatur- und Trockenheitsgradienten. Und wir schauen uns jetzt mal die Baumartenveränderung und die Veränderung im Holzvorrat an und der Bewirtschaftung. Das sind nicht Naturwaldreservate, die wir hier simuliert haben. Für den einfachen Fall, für das Dischmartal, also den feuchten Fall. Wir starten von der heutigen Verteilung des Waldes und gehen in die Zukunft und Sie sehen da auf 2200 Metern und auf 1600 Metern zwei Simulationen. 1000 Meter über Meer gibt es nicht in Davos, weil das ist zu hoch gelegen. Und man sieht, es wird grundsätzlich alles besser oder es bleibt ungefähr gleich. Also hier die Temperaturerhöhung führt dazu, dass Wald in die Höhe wächst, dass der Vorrat größer wird auf der Fläche. Das ist wunderbar, das gibt mehr Schutz vor Lawinen, es gibt mehr Möglichkeit Holz zu nutzen und so weiter. Prima Sache. Wenn wir uns das im Saastal anschauen, übrigens, ja, das eine ist das 2-Grad-Szenario und das andere ist ein Extremszenario, also in die Richtung vom RCP 8.5, würde man dem heutzutage sagen. Wenn wir das Gleiche anschauen im Saastal, dann sind wir in den höchsten Lagen beruhigt beim 2-Grad-Szenario. Auf 1600 Meter über Meer geht bis etwa 2050 fast nichts und dann fängt es plötzlich an. Und dann ändert sich nicht nur die gesamte oberirdische Biomasse, sondern auch die Artenzusammensetzung. Und in den tiefsten Lagen verlieren wir ungefähr gleichzeitig wie hier, also so um 2050, langsam sehr viel Biomasse. Und unter dem A2-Szenario ist es grundsätzlich überall so, dass ich etwa ab 2050 in einen ganz anderen Modus hineinwechsle. Also sprich, die nächsten 20, 30 Jahre herrscht noch Ruhe an der Front. Und dann dürfte Bewegung in die Sache kommen. Und das liegt nicht nur auf diesen, basiert nicht nur auf diesen Simulationen hier, sondern es ist etwas, was wir verblüffenderweise in verschiedenen Arbeitsgruppen mit völlig verschiedenen Modellen, ganz verschiedenen Annahmen immer wieder sehen. Es braucht Zeit, bis das System in Bewegung kommt. Oder schieben Sie ein Fahrrad auf der Straße weg, das macht Sie sofort. Schieben Sie einen Laster weg, es braucht Zeit, bis Sie das hinkriegen. Es sind vielleicht ein bisschen andere Zeitskalen als hier. Aber dieser Dampferwald mit seinen großen Zeitskalen, mit seinen großen Raumskalen, der ist langsam unterwegs. Und wenn man da einen Schubs gibt, dann passiert erstmal gar nichts. Dann dauert es ein paar Jahrzehnte und dann kommt Bewegung in die Sache. Also wir haben im Moment noch die Ruhe vor dem Sturm, könnte man auch sagen. Und der Sturm kommt vielleicht in 20, 30, vielleicht auch erst in 40 Jahren. Ich kann die Holzproduktion anschauen und da bin ich in Davos sehr zufrieden, weil da kann ich viel mehr Holz produzieren. Auf 1600 Metern bleibt es ungefähr gleich. Das Graue ist der Unsicherheitsbereich der heutigen Situation. Im Saastal habe ich an den obersten Lagen zuerst eine Verbesserung und dann bei den braunen Szenarien, das sind die Extremen, geht es runter. Bei den weniger starken Szenarien bleiben wir auf einem hohen Niveau. Hier das ähnliche Bild und in den tiefsten Lagen wird es eigentlich immer schlechter, wobei das auch sehr stark vom Klimaszenario abhängt, wie schlecht es schlussendlich rauskommt. Auch hier bis 2050 passiert wenig. Also hier noch am ehesten, da geht es kontinuierlich rauf, aber negative Veränderungen zeigen sich erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Und schließlich noch Schutz vor dem Steinschlag. Ein Beispiel aus dem Saastal hier. Wir haben berechnet für jede Zelle in der Landschaft, wie gut dieser Wald vor Steinschlag schützt. Auf einer qualitativen Skala. Und wir zeigen hier die Differenz. Also blau heißt, es nimmt stark zu. Rot heißt, es nimmt stark ab. Für drei verschiedene Szenarien im Jahr 2100. Das sind zwei milde Szenarien und das ist ein starkes. Ich würde nur das starke diskutieren aus Zeitgründen. Sie sehen, die blaue Farbe ist hier und hier, also an den höchsten Lagen, an der oberen Waldgrenze, dort, wo Wald zuwächst, logisch, da gibt es Widerstand gegen Steine und diese Wälder, die schützen dann vor Steinschlag, wenn da Steine runterkommen. In den tieferen Lagen haben wir das Orange und das Rot dominierend, also da nimmt es sehr stark ab, weil ich trockenheitsbedingte Mortalität bekomme, weil die Stammzahl zurückgeht und dadurch die Steine nicht gestoppt werden und ihnen schlimmstenfalls aufs Autodach fallen, wenn sie nach Zermatt in den Urlaub fahren. Das heißt nicht, dass Sie nach Österreich fahren sollen, weil dort ist es genau das Gleiche. Also das einzige Argument, was wirklich differenziert, ist die Freundlichkeit der Leute und der Preis, nehme ich mal an. Da haben wir bei beiden Aspekten in der Schweiz vielleicht ein kleines Problem. Aber darum geht es ja nicht in diesem Vortrag. Okay, das war jetzt alles so ein bisschen, wie kommt das? Und das ist ja gar nicht gut. Es gibt auch Chancen. Der Wald hat eine ganz wichtige Funktion für die Milderung des Klimawandels. Aber eine ernsthafte, nicht die, die die Schweizer Regierung jetzt beschlossen hat, dass wir die jetzige Vorratszunahme verkaufen. Man müsste es anders machen. Ähnlich wie folgt. Man müsste mittelhohe Vorräte an lebendem Material im Wald anstreben. Und das heißt für mich ganz klar, die müssten geringer sein in der Schweiz, in Slowenien, in Deutschland und in anderen Ländern, als sie heute sind. Weil das Risiko der Senkzerstörung durch Klimawandel ist ungemütlich bei diesen hohen Vorräten. Den Vorrat, den man rausnimmt, das Holz, das man rausnimmt, das nutzt man. Einerseits, man lässt Totholz im Wald zurück. Das ist nämlich auch ein Kohlenstoffpool. Und ein Teil dieses Kohlenstoffs wird längerfristig in den Boden eingebaut. Das ist nicht viel, aber das geht sehr, sehr lang, geht dieser Prozess weiter. Und man kann den Bodenkohlenstoff erheblich vergrößern, durch das Zurücklassen von Totholz im Wald. Einen anderen Teil nutzen wir aus Brennholz und substituieren damit direkt fossile Brennstoffe. Und einen Teil nutzen wir aus Bauholz, indem wir einen Kohlenstoffspeicher in den Gebäuden vergrößern, den es jetzt ja schon gibt. Und man kann auch Hochhäuser bauen aus Holz und nur aus Holz. Das geht, das wird gezeigt, es gibt erste Beispiele davon. Und wenn man dieses Bauholz dann am Ende des Lebenszyklus noch verbrennt, dann sprechen wir von der sogenannten Kaskadennutzung. Dann ist das Beste von allem. Zuerst ist es im Pool und dann hilft es noch zur Substitution. Wir vergrößern die Waldfläche. Also wir stoppen mal die Abholzung in den Tropen. Das ist ja klar. Also wir stoppen sie nicht, aber das ist eine Aufgabe der Menschheit, die Abholzung zu stoppen. Und wir bekommen jetzt in den mitteleuropäischen Ländern ja umsonst mehr Waldfläche. In der Schweiz ist ein Kampf gegen den Wald da in der Landwirtschaft. Wir verlieren jedes Jahr ziemlich viel Landwirtschaftsfläche an die Siedlungen und an den Wald. Also die Waldfläche vergrößert sich, vor allem im Gebirge, hat einen wesentlich höheren Kohlenstoffgehalt als Ackerland, Wiese, Weide oder Alm. Ist also so gesehen auch ein guter Kohlenstoffspeicher. Allerdings nicht unendlich lange kann man den erhöhen. Das einzige Problem da ist, gibt es einen Konflikt mit Tourismus und Biodiversität, weil Alpwiesen und Alpweiden sind natürlich etwas ganz Cooles von der Biodiversität her und der Wald ist ein bisschen dunkel, aber der Wald hat Totholz und der Wald hat Pilze und der hat xylobionte Insekten und so weiter. Also es ist, die eine Biodiversität wird gegen die andere ersetzt, nicht die Biodiversität geht den Bach runter, wenn der Wald kommt. Und grundsätzlich, oder meine, das Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Dinge verändern. Wenn sich nichts mehr verändert, dann sind wir alle tot. Wenn am Schluss des Vortrags keiner rausgeht, ist das nicht mehr Leben. Das ist unmenschlich, oder? Veränderung gehört dazu. Und wenn wir die Globalisierung in Gang getreten haben und alles plötzlich überall verfügbar ist, sowohl im Supermarkt als auch in Bezug auf Samen im Wald draußen, dann ist das einfach so. Dann müssen wir damit umgehen lernen. Also eben das Leben ist dynamisch, auch das Waldesleben. Und in dem Sinn, der Wald wird schon überleben. Die Frage ist, ob wir das vom Wald bekommen, was wir gerne hätten. Das ist ein gesellschaftliches Problem, nicht, dass der Wald draufgehen würde wegen des Klimawandels. Der Wald braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. So, damit bin ich schon fast am Ende. Ich ziehe ein bisschen zusammen. Ich hoffe, demonstriert zu haben, das, was Sie schon wussten, weil deswegen sitzen Sie ja hier, sind Sie gekommen, dass der Wald eine große Bedeutung hat für den Menschen. Der heutige Waldzustand spiegelt die Landnutzungsgeschichte der letzten 500 bis 1000 Jahre. Also man kann die Landschaft lesen, wenn man weiß, was die Waldnutzungsgeschichte ist oder umgekehrt. Man kann aus der Landschaft die Landnutzungsgeschichte rekonstruieren. Damit sind wir bei der europäischen Landschaftsökologie schon sehr gut zu Hause. Für die Abschätzung der zukünftigen Auswirkungen braucht es irgendwelche Methoden, die wissenschaftlichen Kriterien standhalten. Und das sind meiner Meinung nach primär dynamische Modelle oder vielleicht auch statistische Modelle, wobei das ist ein bisschen schwieriger, kann man diskutieren. Es gibt robuste, zuverlässige und gut getestete Modelle für solche Abschätzungen. Nicht nur aus meiner Gruppe, sondern auch von anderen Leuten. Das ist ein sehr aktives Forschungsfeld in Europa und weltweit. Wenn wir solche Modellstudien machen, so zeigen sie sehr starke Veränderungen von Ökosystemleistungen bereits bei einer geringen Klimaveränderung. Mit den 2 Grad wären wir vielleicht noch auf der sicheren Seite. Wobei das Paper, das wir publiziert haben, heißt, dass auch 2 Grad nicht hinreichend sind. Und persönlich, ich glaube nicht, dass wir die 1,5 Grad erreichen werden, weil die würden negative Emissionen bedingen. Und ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Wenn wir die Emissionen stark runterfahren können, ist das das höchste der Gefühle, negative Emissionen zu erzeugen. Ich wüsste nicht, wie das in unserer politischen Landschaft global passieren sollte. Das war jetzt eine Schlussfolgerung, die ich als Bürger der Schweiz ziehe und nicht als Wissenschaftler, weil als Wissenschaftler steht es mir nicht zu, etwas über die Politik auf diesem Globus auszusagen. Die Klimaveränderung läuft so rasch ab und hat so ein so großes Ausmaß, die wahrscheinliche, dass die Anpassungskraft der Wälder oft überfordert ist und wir interessante Dynamiken erleben werden in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts für jene von uns, die das noch erleben. Ich selber wahrscheinlich nicht mehr, aber etliche der jüngeren Leute hier im Saal werden noch einen guten Teil der zweiten Hälfte des Jahrhunderts miterleben. Und da kann man also gespannt sein, was auf uns zukommt. Das war jetzt nicht alles ganz wissenschaftlich, aber ich habe es immerhin signalisiert. Und jetzt kommt meine politische Schlussfolgerung und die ist drum abgesetzt, aber dafür Effekt. Aus meiner Sicht ist die Priorität deshalb ganz klar, dass wir die Emissionen reduzieren müssen, mindestens das 2-Grad-Ziel anstreben und nicht Symptome bekämpfen, sondern uns wirklich um die Ursachen kümmern. Weil wir haben keine Chance, gegen diesen Planeten anzukämpfen. Wir können nur mit ihm arbeiten. Und das heißt, dass wir an unserem Verhalten etwas ändern müssen, dass wir die Ursachen der Klimaveränderung anpacken sollten. Wir können vielleicht transitorisch andere Maßnahmen in Betracht ziehen, aber das hilft langfristig nicht. Wir brauchen ein geändertes Verhalten und einen anderen Kohlenstoffkreislauf auf diesem Planeten. Und damit bin ich am Ende. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Es ist schön, Sie dort zu sehen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Der Wald und der Klimawandel. Langer, ausführlicher Applaus im Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald für Harald Buchmann, Professor für Waldökologie an der ETH Zürich. Buchmann spricht von interessanten Dynamiken, die uns im Wald erwarten in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, und das klingt ebenso nüchtern wie schrecklich. Falls ihr diesen Hörsaal nachhören wollt oder vielleicht auch weiterschicken an Umweltpolitiker oder Abgeordnete, ihr findet ihn gleich online unter deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Katja Weber wünscht euch einen schönen Abend. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.